Liebe Täuflinge, liebe Gemeinde, liebe Gäste, wir wollen heute taufen. Und bevor wir das tun, wollen wir uns kurz damit beschäftigen, was die Taufe bedeutet. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zur Apostelgeschichte, Kapitel 22. Apostelgeschichte 22. Hier steht der Apostel Paulus vor dem jüdischen Volk in Jerusalem und erklärt seine persönliche Geschichte, nämlich wie er zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist und wie er getauft wurde. Apostelgeschichte, Kapitel 22, wir lesen die Verse 1 bis 16. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Ihr Brüder und Väter, hört jetzt meine Verantwortung für euch. Als sie aber hörten, dass er sie in hebräischer Mundart anredete, hielten sie noch mehr Ruhe. Und er spricht: Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus, in Zilizien, aber auferzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes, war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott. Ich habe diesen Weg verfolgt bis auf den Tod, indem ich sowohl Männer als auch Frauen band und in die Gefängnisse überlieferte, wie auch der hohe Priester, die ganze Ältestenschaft mir Zeugnis gibt. Von ihnen empfing ich auch Briefe an die Brüder und reiste nach Damaskus, um auch diejenigen, die dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, dass sie bestraft würden. Es geschah mir aber, als ich reiste und mich Damaskus näherte, dass um Mittag plötzlich aus dem Himmel ein helles Licht mich umstrahlte. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich aber antwortete: Wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir: Ich bin Jesus, der Nazuräer, den du verfolgst. Die aber bei mir waren, sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Ich sagte aber: Was soll ich tun, Herr? Der Herr aber sprach zu mir: Steh auf und geh nach Damaskus. Und dort wird dir alles gesagt werden, was dir zu tun verordnet ist. Da ich aber von der Herrlichkeit jenes Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich von denen, die bei mir waren, an der Hand geleitet und kam nach Damaskus. Ein gewisser Hananias aber, ein frommer Mann nach dem Gesetz, der ein gutes Zeugnis hatte, von allen dort wohnenden Juden, kam zu mir, trat heran und sprach zu mir: Bruder Saul, sei wiedersehend. Und zu derselben Stunde schaute ich zu ihm auf. Er aber sprach: Der Gott unserer Väter hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und eine Stimme aus seinem Mund zu hören. Denn du wirst ihn an alle Menschen ein Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünde abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Amen. Lass uns beten. Unser Herr Jesus Christus, wir rufen deinen hochheiligen Namen an. Und wir bitten dich jetzt inständig, begegne uns und segne uns, wenn wir dein Wort studieren. Schenke besonders unseren Täuflingen viel Freude und viel Frieden. Und sprich zu uns allen, Herr, du Auferstandener, in der Weise, wie nur du es kannst, nämlich lebensverändernd. Das bitten wir dich, Herr, in deinem Namen und zu deiner Ehre allein. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Ich denke, die meisten von euch sollten schon einmal gehört haben von dem Apostel Paulus. Und wir lesen hier, wie er selbst seine Bekehrungsgeschichte erzählt, also wie es zu seiner Taufe kam. Dieser Paulus, der wurde auch Saul genannt, der war eigentlich ein erbitterter Feind der Gemeinde Jesu. Er verfolgte sie. Er wollte alle Christen ins Gefängnis werfen lassen. Sie sollten alle bestraft werden. Er sorgte sogar dafür, dass Christen umgebracht wurden. Nochmal Vers 4. Ich habe diesen Weg verfolgt bis auf den Tod, indem ich sowohl Männer als auch Frauen band, gemeint sind Christen, und in die Gefängnisse überlieferte. Er war der schlimmste Feind der Gemeinde. Die Bibel beschreibt, er schnaufte wie ein wildes Tier, sie zu verfolgen. Also wenn sich einer nicht taufen lässt, dann dieser. Nie und nimmer. Er würde er sterben. Und übrigens, auch die ungläubigen Geschichtswissenschaftler, die es so gibt und die sich auch mit diesen Texten beschäftigen, für sie ist es unumstritten, dass Paulus von Tarsus einst ein schlimmer Feind der Gemeinde war und sie verfolgte und dann plötzlich zu dem größten Verfechter des Christentums wurde. Es ist unbestritten. Aber wie ist das passiert? Wie kam es denn zu diesem Wandel? Wie lässt ein Feind der Gemeinde sich plötzlich taufen und wird zu einem Prediger von Christus und durchreist die ganze Welt und gibt am Ende sogar sein Leben für diesen Glauben? Nun, wir haben hier eine öffentliche Rede, wo der Apostel Paulus sich verantwortet vor den Juden, die ihn anklagen. Und er erklärt uns, was passierte. Er war gerade auf dem Weg, die Christen zu verfolgen, sie festzunehmen, sie zu bestrafen. Doch auf dem Weg geschah etwas, was er niemals erwartet hätte. Nochmal ab Vers 6. Es geschah mir aber, als ich reiste und mich Damaskus näherte, dass um Mittag plötzlich aus dem Himmel ein helles Licht mich umstrahlte und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich aber antwortete, wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus, der Nazaräer, den du verfolgst. Also auf dem Weg, um Christen zu verfolgen, strahlt ihn plötzlich ein helles, ein grelles, ein unerträgliches Licht, das mit einer Leuchtkraft erstrahlte, so dass er von seinem Pferd fiel, auf den Boden. Und dazu hörte er noch eine laute Stimme. Und wer war's? Es ist Jesus, der Auferstandene. Und Paulus sah seine Herrlichkeit, wie er gekleidet ist mit himmlischer Pracht und er wurde auf der Stelle blind, denn die Herrlichkeit Christi ist viel zu groß, als dass ein menschliches Auge es ertragen könnte. Und alle Christen sagten immer, dieser Jesus ist von den Toten auferstanden, wir haben ihn gesehen, aber Paulus hat es nicht geglaubt. Er hat gesagt, es ist alles Schwachsinn, es ist alles Märchen, es ist eine Sekte, die haben sich das ausgedacht, die sind verrückt. Und so verfolgte er sie. Und plötzlich sieht er dieses helle Licht und er hört diese Stimme. Und weil er blind war, führte man ihn dann in die Stadt, nach Damaskus. Da sollte er warten. Christus sagt ihm, dir wird alles Weitere gesagt werden. Und tatsächlich, da wohnt in Damaskus ein frommer Jude, Hananias. Alle wissen es, er hält das Gesetz, er ist gottesfürchtig, er ist gläubig. Ja, und dann sagt Paulus ab Vers 13, der kam zu mir und trat heran und sprach zu mir, Bruder Saul, sei wiedersehend. Und zu derselben Stunde schaute ich zu ihm auf. Das heißt, es fiel ihm wie Schuppen von den Augen, er konnte wieder sehen. Und er sprach, der Hananias, der Gott unserer Väter hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten, den Herrn Jesus zu sehen und eine Stimme aus seinem Mund zu hören. Und du wirst ihm an alle Menschen ein Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und deine Sünde abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Lass uns über diese Worte hier nachdenken, anhand von zwei Punkten. Nämlich erstens, warum ist Paulus jetzt hier zum Glauben an Jesus gekommen? Und zweitens, was war der erste Schritt, den Paulus im Glauben gegangen ist? Was ist der erste Schritt, wenn man Christ wird? Diese beiden Punkte. Also erstens, warum ist Paulus zum Glauben gekommen? Noch einmal, er war ein Feind der Gemeinde. Er hasste Christus und die Christen. Und plötzlich liebt er Jesus. Und plötzlich gibt er sein Leben hin für diesen Jesus. Was ist da passiert? Hat er es sich nochmal überlegt? Hat er sich das Ganze nochmal durchgehen lassen im Kopf? Und in seiner Intelligenz und seiner Weisheit hat er dann den Sinn geändert? Oder hat er vielleicht erkannt, dass es doch Vorteile hätte haben können, ja, wenn man Christ wird? Vielleicht gibt es ja da ein Versprechen von Ruhm und Ehre und Ansehen und... Nein, ganz im Gegenteil. Als der Apostel Paulus Christ wurde, da verlor er alles. Sein Ansehen, sein Wohlstand, sogar seine Gesundheit und am Ende sogar sein Leben. Er hat alles verloren für diesen Christus. Wie kam er nun zum Glauben? Also war das einfach persönliches Nachdenken? Hat er irgendwie dazugelernt? Hat er selbst Gott gesucht? Wie kam er zum Glauben? Nein, Christus selbst, sehen wir hier, hat ihn zum Glauben gebracht. Er begegnete Paulus. Wollte Paulus den Herrn Jesus sehen? Nein. Aber der Herr Jesus wollte, dass der Paulus ihn sieht. Siehst du, von wem hier die Initiative ausgeht? Hat Paulus sich gewünscht, ein Christ zu werden? Nein. Aber der Herr hat sich gewünscht und es war sein Wille, dass Paulus ein Christ wird. Was sagt Hananias zu ihm? Achte ganz genau darauf, Vers 14. Er aber sprach, der Gott unserer Väter hat dich dazu bestimmt. Er hat es so bestimmt, dass du seinen Willen erkennst und den Gerechten, das heißt den Herrn Jesus siehst und eine Stimme aus seinem Mund hörst. Das bedeutet, Gott hat es so bestimmt, dass der Apostel Paulus erkennt, was der Wille Gottes ist und dass der Apostel Paulus erkennt, dass der Herr Jesus nicht ein Verbrecher ist, wie er es dachte, sondern ein Gerechter, der Gerechte Gottes und seine Stimme hört. Das heißt, wir lernen hier, zum Glauben zu kommen, ist Gottes Initiative. Paulus wollte es gar nicht. Er wollte alles, nur nicht das. Aber Gott wollte, dass er Christus erkennt und zum Glauben kommt. Das erklärt Paulus noch deutlicher im Galaterbrief Kapitel 1. Da sagt er über sich selbst ab Vers 13, denn ihr habt von meinem früheren Verhalten im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgt und sie zu vernichten suchte und im Judentum mehr Fortschritte machte als viele Altersgenossen in meinem Volk. Ich war ja für meine überkommenen väterlichen Überlieferungen in vielen höheren Maße ein Eiferer. Jetzt hör mal. Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an auserwählt hat und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinem Sohn in mir zu offenbaren. So Paulus sagt hier, dass Gott ihn auserwählt hat. Auserwählt schon im Mutterleibe dazu, dass er den Herrn Jesus doch erkennen sollte. Gott hat ihm in Gnade, das heißt unverdient, er hat nichts dazu getan, er hat das nicht verdient durch seine Werke, sondern es war Gnade, dass er berufen wurde. Und es gefiel Gott, dass der Sohn Gottes in Paulus offenbart werden soll. Das heißt, dass er von Herzen zum Glauben kommen sollte an diesen Herrn Jesus. Es hat Gott gefallen. Hat es den Apostel Paulus gefallen? Wollte er das? Es war Gottes Wille. Und der Herr Jesus begegnete ihm so, dass er zum Glauben kam an den Herrn Jesus Christus als seinen Erlöser und Retter. Christus hätte allen möglichen Menschen begegnen können. Gott wählte Paulus, ihn als allerletztes zu erscheinen. Das ist Gnade, sagt Paulus. Es ist vollkommen unverdient. Und ich sage dir, wenn jemand es nicht verdient hätte, dass er das erlebt, dann er. Er sagt selbst, er war der allerletzte, der es verdient. Doch Gott wollte es so. Das heißt, all das ist nicht dem Apostel Paulus zuzuschreiben. Der Herr Jesus hat sich ihm nicht offenbart, weil er irgendwie besonders fromm war und besonders toll war oder es besonders verdient hat. Nein, ganz genau das Gegenteil ist der Fall. Darum, wie wird jemand Christ und warum wird jemand Christ? Wie kann denn ein Feind des Christentums zu einem Nachfolger Christi werden? Die Heilige Schrift lehrt in aller Deutlichkeit, dass Gott es ist, der hier als erstes handelt. Er ergreift die Initiative. Es geht von ihm aus. Er sucht das Verlorene und findet es. Wisst ihr, etwas früher heißt es in der Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 48, dass die Rede davon, dass gepredigt wird und dann hörten das die in der Nation und freuten sich und verherrlichten das Wort des Herrn. Das heißt, sie kamen zum Glauben. Und dann heißt es da, und es glaubten so viele, ja wer denn? Und es glaubten so viele, die zum ewigen Leben verordnet waren. Wer glaubte? Die zum ewigen Leben verordnet waren. Das heißt, ein Mensch kommt zum Glauben, weil Gott es verordnet hat. Er ergreift die Initiative, er greift ein. Und darum heißt es zum Beispiel auch in 2. Thessalonicher Kapitel 2, wo Paulus sagt, wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder. Wofür denn? Weil ihr so toll seid, weil ihr zum Glauben gekommen seid, weil ihr dieses oder jenes gemacht habt. Nein, wir danken dem Herrn, unseren Gott, alle Zeit. Wofür? Dass Gott euch von Anfang an erwählt hat, zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Er dankt nicht der Gemeinde dafür, dass sie zum Glauben gekommen sind. Er dankt Gott dafür, dass er die Thessalonicher, die Gemeinde dort zum Glauben geführt hat. Das heißt, Gott ergreift die Initiative und Paulus weiß das. Und darum sagt er auch in 2. Timotheus 2, Vers 10, Deswegen erdulde ich alles. Deswegen gehe ich raus und predige das Evangelium und leide viel und gebe sogar mein Leben hin. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Also wer glaubt, ist dazu bestimmt, ist erwählt. Es ist Gottes Initiative. Er hat eingegriffen. Und darum tatsächlich ist der christliche Glaube der Auserwählten. Sagst du, sowas kannst du doch nicht sagen. Nein, sowas sagt nicht ich, sondern Paulus. Titus Kapitel 1, Vers 1. Paulus, Knecht Gottes, der Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die gemäß der Gottseligkeit ist. Keiner, der zum Glauben kommt, könnte im entferntesten Sinne darauf stolz sein, als sei es seine eigene Leistung. Dem Apostel war das so wichtig, dass wir das verstehen, dass er ständig davon spricht. Und auch den Korinthern, den er geschrieben hat, schreibt er in 1. Korinther 1, dass niemand, der zum Glauben gekommen ist, meint, er könne sich darauf etwas einbilden, als sei das seine eigene Leistung. Paulus schreibt 1. Korinther 1, ab Vers 26, denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schande mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Dass sich, jetzt kommt der Punkt, vor Gott kein Fleisch rühme, das heißt kein Mensch sich rühmen kann. Und jetzt hör mal, aus ihm, das heißt aus Gott kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, von ihm kommt es, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, rühme sich des Herrn. Von wem kommt es also, dass man in Christus ist, dass man zum Glauben kommt, dass man ihm nachfolgt? Allein dem Herrn sei alle Ehre dafür. Er hat uns gesucht, er hat uns gefunden. Paulus war ein Feind Gottes und jetzt ist er ein Freund. Jetzt ist er ein Diener. Jetzt liebt er Christus. Es ist nicht seine Intelligenz. Es ist auch nicht seine Erziehung. Sondern, was sagt Paulus in 1. Korinther 15, Vers 10? Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Jeder einzelne Christ hat das zu sagen von sich. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Es ist nicht meine Weisheit. Es ist nicht meine Intelligenz, nicht weil ich irgendwie ein besonderer Mensch wäre oder irgendwie besonders gut. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Halten wir das fest. Warum ist der Apostel Paulus zum Glauben gekommen? Antwort: Weil Gott der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Heute taufen wir Evelina, Philipp und in die Gemeindegliedschaft wollen wir Hans und Vanessa aufnehmen. Und ihr bezeugt, dass es nicht eure Intelligenz, eure Weisheit, eure Erziehung, eure Reife oder sonst etwas ist, sondern das Werk des Herrn. Er hat euch zum Glauben geführt. Gott rettet. Er hat eingegriffen, dass ihr ihn erkennen durftet. Jeder von euch sagt, er hat mich gesucht und er hat mich gefunden. Ihm sei alle Ehre dafür. Damit wir nämlich alle richtig verstehen, was hier heute passiert. Dass nicht irgendwie Menschen hier sagen, schaut, ich werde getauft, was für ein toller Mensch ich bin. Schaut mal, wie religiös und wie fromm ich bin. Jetzt habe ich mir die Taufe verdient, wie so ein Verdienstorden oder sowas. Sondern wer sich taufen lässt, bekennt, Gott hat etwas getan. Er hat mich gesucht. Er hat mich gefunden. Er hat die Initiative ergriffen. Und ich durfte ihn erkennen. Nun, wenn ich das jetzt gesagt habe, dass Gott uns zum Glauben führt, dass er es ist, der sich uns zu erkennen gibt, der uns zum Glauben führt, heißt das jetzt, also man kommt einfach irgendwie zum Glauben, also Gott greift ein und dann wird man gläubig und man ist so ganz passiv. Das heißt, der Mensch muss sich gar nicht für Gott entscheiden. So, das ist einfach Gott, das kommt einfach so überein, dass man plötzlich glaubt. Nein, Irrtum. Wer zum Glauben kommt, durch die Gnade des Herrn, wenn Gott eingreift, dann wird man aktiv. Und dann entscheidet man sich von ganzem Herzen für den Herrn. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Was ist denn der erste Schritt des Apostels Paulus im Glauben? Vers 16. Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Also jemand, der durch Gottes Initiative hin gläubig geworden ist, muss tätig werden. Er kann nicht tatenlos bleiben. Kommt man zum Glauben, entwickelt sich in der Tat ein Tatendrang, das zu tun, was Gott geboten hat und was ihm gefällt. Und so sagt Hananias, nachdem du jetzt also gehört hast, dass Gott dich dazu bestimmt hat, ihn zu erkennen. Also, dass du so viel Gnade empfangen hast, Paulus. Und nun, was jetzt? Was zögerst du jetzt? Steh auf, lass dich taufen, lass deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Also, was zögerst du, Paulus? Was hält dich denn jetzt noch auf? Was hindert dich denn? Was sitzt du hier noch rum? Steh auf, lass dich taufen. Taufen. Was ist Taufe? Das Wort, das hier benutzt wird, das griechische Wort für Taufe, das meint wörtlich übersetzt einfach untertauchen. Also im Wasser, untertauchen. Also wörtlich übersetzt, geh und lass dich untertauchen. Wie eine Waschung. Aber ihr Lieben, hier geht es nicht um den Staub, darum den Staub und den Schmutz irgendwie loszuwerden von dem Körper. Es geht hier nicht um Körperhygiene. Und davon könnt ihr ausgehen, Paulus war in diesem Moment sehr, sehr schmutzig. Der ist nämlich vom Pferd gefallen, falls ihr euch erinnert. Also auf dem Boden liegend auf der Straße nach Damaskus. Denkt daran, blanke Panik überkam ihn, sicher war er schweißgebadet. Und blind auf der staubigen Straße kriechend, suchend nach Orientierung, er wird sehr schmutzig gewesen sein. Aber bei der Taufe geht es nicht um die körperliche Reinigung. Was ist die Taufe, dieses Untertauchen im Wasser? Achtet darauf, Vers 16. Und nun, was zögerst du, steh auf, lass dich taufen und deine Sünde abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Ja, in der Tat. In der Taufe wird die Sünde abgewaschen. Ihr habt mich richtig verstanden. Die Bibel lehrt, dass in der Taufe die Sünde abgewaschen wird. Darum geht es. Um die Reinwaschung von der Sünde, nämlich um die Vergebung der Schuld. Und Sünde ist laut der Bibel alles, was gegen Gottes Gebote verstößt. Und Paulus hatte viele Sünden. Er hatte große Schuld. Er nennt sich sogar an einer Stelle der Bibel der größte aller Sünder. Und jetzt soll er aufstehen und sich taufen lassen und seine Sünde abwaschen lassen. Ja, wie jetzt? Hat jetzt das Wasser, das wir hier eingelassen haben, hat das irgendwie sündenvergebende Kraft, so automatisch? Also wenn ich jetzt einfach in das Wasser reingehe, dann erfahre ich so eine göttliche Kraft, dass mir jetzt einfach meine Sünde vergeben wird? Dann lass uns ordentlich lesen, was hier steht. Lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, wie? Indem du seinen Namen anrufst. Das heißt, in der Taufe ist der Ort, wo man den Namen des Herrn Jesus anrufen soll und ihn bitten soll um Vergebung der Sünden. Wie es heißt in 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Also wir machen uns selbst was vor. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist das Erste, was Paulus hier tut. Er erkennt, dass er schuldig ist vor Gott. Darum kommt er in der Taufe, ruft den Namen des Herrn Jesus Christus an zur Vergebung seiner Sünden und lässt sich taufen, das heißt abwaschen, untertauchen, als sichtbare Demonstration dafür, dass ihm alle seine Sünden abgewaschen wurden. Das ist, was die Taufe bedeutet. Gott verspricht also zu diesem äußerlichen Zeichen eine wahre geistliche Realität, dass alle, die ihn anrufen, in der Taufe Vergebung ihrer Sünden haben. Und ihr Lieben, das ist das Erste, was Paulus tat, nachdem er wieder sehen konnte. Wir lesen in Apostelgeschichte 9, dass Paulus in diesem Zustand 3 Tage lang nichts sehen konnte, nichts aß und nichts trank. Was denkst du wohl, was normalerweise das Erste wäre, wenn man wieder sehen kann? Trinken? Essen? Das heißt, das Erste, was Paulus machte, ist, dass er ging, um sich taufen zu lassen. Ihr Lieben, das ist der erste Schritt, ein Christ zu werden, die Vergebung der Schuld zu erlangen. Und zwar, indem man sich taufen lässt und den Namen des Herrn anruft. Paulus, der sich hätte niemals taufen lassen, er lässt sich taufen. Dazu muss er aber zunächst erkennen, dass er selbst schuldig ist. Er dachte ständig, er wäre gerecht und die anderen sind im Unrecht und er muss sie verfolgen und sie müssen erkennen, dass sie Sünder sind. Aber nun hat er erkannt, dass er der Schuldige ist, dass er Vergebung braucht. Aber warum soll er den Namen des Herrn anrufen? Warum ist es gerade der Herr Jesus, der uns Sünde vergibt? Nun, Paulus kannte das Alte Testament. Er kannte auch das Buch des Propheten Jesajas. Und weißt du, da 700 Jahre bevor Christus überhaupt erschienen ist, da schreibt der Prophet Jesaja schon von ihm und sagt, dass Gott jemanden senden wird, der bezahlen wird für unsere Schuld. Da heißt es in Jesaja 53, unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, alle unsere Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihm Strafe getroffen. Und man gab ihm bei den Gottlosen sein Grab. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihm zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Denn wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen und wird seine Tage verlängern. Ihr Lieben, ihr habt hier das vollständige Evangelium, die frohe Botschaft. Gott sendet seinen Sohn und er stirbt und nimmt die Schuld aller, die an ihn glauben, auf sich. Er bezahlt für sein Volk. Und wenn er sein Leben eingesetzt hat als Schuldopfer, dann wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Das heißt, er wird auferstehen aus den Toten. Und darum gibt es nur einen einzigen, der für Schuld bezahlt hat. Es gibt keinen anderen Namen. Nenn mir, wen du willst, aus allen Religionen der Welt. Es gibt keinen Namen, keinen, der gekommen ist, um sein Leben hinzugeben für die Schuld der Menschen. Und darum gibt es auch keinen anderen Namen, den wir anrufen können, als allein den Namen des Herrn Jesus. Und das geschieht in der Taufe. Dass man in der Taufe kommt und den Namen des Herrn Jesus anruft und sagt, du allein bist gestorben für die Schuld. Du allein bist auferstanden aus den Toten und hast die Vollmacht, allen Menschen das Leben zu die Sünde zu vergeben. Und hier bin ich. Und lass mich taufen auf deinen Namen. Und suche die Reinwaschung aller meiner Schuld, denn ich erkenne, dass ich schuldig bin. Nun, das gilt allen. In Apostelgeschichte 2, da lesen wir, wie Petrus, der Apostel, predigt und die Menschen wurden überführt. Und da heißt es, als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Also wenn wir erkennen, dass wir schuldig sind, dass wir Sünder sind, was sollen wir jetzt tun? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, denkt um, dreht radikal euer Leben um. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung eurer Sünden. Verstehst du? Hier ist Vergebung der Sünden bei Christus. Bei ihm allein. Er hat für die Schuld bezahlt. Und darum möge es so sein, dass wenn du das jetzt hörst, dass das nicht einfach an dir vorüberzieht, sondern dass Gott ein Werk tut in deinem Herzen. Sodass du merkst, es ist wahr. So dass du überführt wirst davon, dass Christus wirklich der einzige Retter ist und dass du zu ihm kommst und seinen Namen anrufst und dich taufen lässt. Verstehst du, dass Paulus dieses Beispiel hier, dass er uns gegeben wurde als Beispiel dafür, dass die größten Sünder gerettet werden können? Paulus sagt das selbst in 1. Timotheus 1, damit will ich schließen und ich lese aus einer ganz einfachen Übersetzung vor, aus der Genfer Übersetzung, damit jeder es versteht. Es heißt hier in 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 13, da sagt der Apostel Paulus, ich habe Jesus früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerstem Hass, mit äußerster Härte verfolgt. Aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat, und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich sind. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Verstehst du? Ist das in dein Herz gedrungen? Warum macht Gott das an diesem Verfolger und schenkt ihm Gnade? Um zu zeigen, dass er es auch an dir tun kann. Dass er jeden retten kann, der seinen Namen anruft. In Apostelgeschichte 10 lesen wir, was der Herr Jesus Christus den Aposteln gesagt hat, was sie predigen sollen. Sie sagen, und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Hier erfährst du etwas, was du auch wissen musst. Jesus ist nicht nur der Retter. Er ist auch der Richter für all jene, die sich nicht retten lassen wollen. Wenn du also in deinen Sünden bleiben willst und sagen willst, du brauchst niemanden, der für deine Schuld bezahlt, und du willst diesen Weg gehen, du wirst erscheinen vor Jesus Christus, vor seinem Richterstuhl. Und er wird dich richten und verurteilen und sogar verdammen, weil du bestraft wirst für all deine Schuld. Aber hier ist Christus, der Vergebung aller Sünden anbietet, allen, die an ihn glauben und ihn anrufen und zu ihm umkehren. Darum möge es so sein, dass er dich nicht verurteilt im Gericht, sondern dass er dich rettet und dich erlöst von all deinen Sünden. Euch, liebe Täuflinge, ihr lasst euch nun taufen im Glauben, im Vertrauen darauf, dass er alle eure Sünden abwäscht, und glaubt das von Herzen. Denn die Schrift sagt in Römer 10, Vers 13, Gott ist reich für alle, die ihn anrufen, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Darum freut euch, und abermals sage ich euch, freut euch. Und wir alle wollen uns freuen darüber. Möge der Herr euch und uns allen, ja, möge er uns größte Freude schenken über seine Rettung. Gepriesen sei der Herr Jesus Christus, unser Herr und Erlöser, unser Retter. Amen.
Amen.